ich glaube, eines der Dinge, die mir immer geholfen haben, war die Weisheit, dass man am Anfang des Weges nie nach oben schauen sollte. Wir haben da nicht ganz eine Garagengründung hingelegt, aber mit einer Mitarbeiterin und einem sehr lieben Kollegen von mir. Wir haben das zu dritt gegründet und das war eine super interessante Geschichte für mich, weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, so wie 360 Grad Blick, wie so ein Unternehmen aufgebaut wird. In den USA als Einwanderer anzukommen, ist nicht mehr ganz so romantisch wie die Leute, die vor 100 Jahren in Ellis Island vom Schiff gestolpert sind. Es war ein super, super langwieriger Vorgang. Ich habe zwischendurch oft ans Aufgeben gedacht und gedacht, Mensch, vielleicht mache ich doch lieber, suche ich mir einen anderen Job hier in Deutschland und bleibt alles beim Alten. Und im Nachhinein bin ich super froh, dass ich es gemacht habe.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Maxi und ich habe hier die Ehre, jeden Monat mit inspirierenden Menschen zu sprechen. Unsere Gäste hier haben allesamt einen spannenden Werdegang und wir beleuchten mit ihnen immer so ein bisschen, was sie antreibt, wo sie vielleicht auch mal ausgebremst wurden oder hingefallen sind und wie sie ihre ganz persönlichen Herausforderungen gemeistert haben. Heute freue ich mich über Michael Lauterjung. Er sitzt bei uns im VGSD im Beirat. Beruflich hat es ihn mittlerweile nach Amerika verschlagen. Und von da ist er mir heute auch zugeschalten. Hallo Michael.
Hallo Maxi, grüß dich.
Jetzt musst du mir noch mal kurz helfen. Wo genau in den USA bist du gerade und wie viel Uhr ist es bei dir?
Ich bin in Los Angeles und bei uns ist jetzt 7 Uhr morgens.
Ja, dann, ich hoffe, du hattest schon Kaffee.
Ja, ich bin noch dabei.
Sehr gut. Die Espresso-Tasse ist am Start, wunderbar. Ja, wie du in Amerika gelandet bist, das musst du uns gleich noch genauer erzählen. Aber vielleicht starten wir mal mit dem, wie dein Werdegang so seinen Lauf genommen hat. Deswegen, wo ging es denn für dich nach der Schule hin? Hattest du da schon eine konkrete Richtung damals?
Ja, also ein Lauf würde ich das nicht wirklich nennen. Es war eher ein Mäandern durch die verschiedenen. Ich habe viel ausprobiert und ganz viele verschiedene Möglichkeiten wahrgenommen, von denen einige nichts geworden sind. Ich habe mit 14 angefangen, noch während der Schulzeit, professionell Theater zu spielen. Das war damals mein absoluter Traumberuf. Ich habe da entgegen aller Wahrscheinlichkeiten und auch entgegen der doch etwas anderen Meinung meiner Eltern zu der Zeit angefangen, Klinken zu putzen und mich mit vielen Agenturen auseinanderzusetzen und habe dann tatsächlich durch Zufall jemanden gefunden, eine Agentin aus Meerbusch, die an mich geglaubt hat und die mir mehrere professionelle Theaterengagements verschafft hat und 2 Filmrollen, eine Serie, eine Europatournee. Also es war eine ganz, ganz spannende Zeit als Schüler. Das war natürlich eine krasse Doppelbelastung, weil ich natürlich meine schulischen Aufgaben nicht schleifen lassen durfte, sonst hätte ich die Unterstützung meiner Eltern endgültig verwirkt. Und das war schon interessant. Ich bin da oft nachts um 1 nach Hause gekommen vom Theater und morgens um 6 aufgestanden, wieder in die Schule gegangen. Es hat aber irgendwie alles geklappt und war eine super, super prägende und interessante Zeit.
Hast du das dann nach der Schule auch noch ernsthaft weiterverfolgt, die Schauspielerei?
Nicht ernsthaft. Es hing mir lange nach, muss ich ehrlich sagen. Das war schon so ein bisschen ein Traum, den ich mehr aus der Vernunft heraus nicht wahrgenommen habe. Der Hintergrund da war, dass ich hatte natürlich mit sehr vielen Profis, die davon auch leben müssen, zu tun, die mir alle gesagt haben, du, wenn du noch andere Optionen hast, schau da nochmal, ob es noch was anderes gibt, weil dieser Job ist nicht so glamourös und nicht so, man wird nicht so reich, wie man denkt, weil es gibt da keinen Mittelstand. Es gibt da nur die Leute, die sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, und dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die von der Hand in den Mund leben und immer wieder Überbrückungen haben, wo sie kein Einkommen haben, weil sie zwischen Engagements leben. Ich muss sagen, es war damals eine Vernunftentscheidung, die ich im Nachhinein nicht bereue. Damals hing sie mir aber lange nach, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich doch nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte.
Ja. Ja, aber in L.A. bist du ja jetzt trotzdem bei den ganzen Schauspielern.
Ja, ich bin nah am Glamour. Gestern Abend waren hier die Oscars. Es ist toll, hier zu sein und die zwischendurch auch auf der Straße mal jemanden zu begegnen, den man schon mal im Fernsehen oder im Film gesehen hat. Es erinnert mich immer wieder an meine Anfangszeit, ich weiß auch, dass ich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht der nächste Brad Pitt geworden wäre.
Ja, das ist unser Glück, denn jetzt bist du ja auch beim VGSD bei uns mit dabei.
Ja, und das ist auch eine sehr spannende Zeit.
Wie ging es denn dann weiter? Wo hast du dich hin orientiert, als du festgestellt hast, ja, Schauspielerei, das wird's jetzt leider nicht?
Ich habe dann überlegt, was interessiert mich denn ansonsten? Und ich habe mich immer sehr für Zahlen interessiert, auch in der Schulzeit schon, und habe mich dann aus welchen Gründen auch immer dafür entschieden, an der TU München Wirtschaftsmathematik zu studieren. Mhm. Und Gott sei Dank kam es nicht dazu. Sonst wäre ich heute Versicherungsaktuar und würde bei einer Lebensversicherung von 9 bis 17 Uhr irgendwelche Sterbetafeln ausrechnen. Ich bin im Nachhinein sehr stolz, dass ich an die TU München geschafft habe in diesem Studiengang. Der war damals sehr stark reglementiert, weil er sehr nachgefragt war. Ich habe also voller Stolz dieses Schreiben in der Hand gehalten, vom Präsidenten, dass ich angenommen wurde für diesen Studiengang, und habe dann mich im Grunde genommen darauf eingestellt, die nächsten Jahre da dann mein Dasein zu fristen. Allerdings kam es auch da dann anders. Ich habe einen Überbrückungsjob angenommen, weil ich noch ein paar Monate hatte, bis es losging, und bin dann über eine Zeitarbeitsfirma in eine Investmentgruppe gekommen, also ein Finanzdienstleistungsunternehmen, gehörte zu einer deutschen Landesbank, die es heute nicht mehr gibt. Und habe dann nach 2 Monaten in dem Job, also ich habe Akten nach dem ABC sortiert. Das war nicht sonderlich anspruchsvolles, was ich da gemacht habe. Aber auch das habe ich mit Herzblut gemacht. Und was mir nach 2 Monaten dann ein Übernahmeangebot von dieser Firma verschafft hat. Und die haben gesagt, Mensch, wir wissen, dass Sie studieren wollen, aber warum machen Sie denn nicht ein Fernstudium und wir finanzieren Ihnen das, und in der Zwischenzeit arbeiten Sie bei uns in einer etwas besseren Position und sammeln Berufserfahrung. Habe ich im Moment drüber nachgedacht und hab's dann gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, irgendwie gefällt mir das doch besser als die schnöde Theorie allein, und habe dann BWL an der Fernuni studiert in Hagen, und so fing das Ganze an.
Aber das heißt, ich meine, Vollzeit arbeiten und nebenbei studieren, so das klassische Studentenleben hattest du dann wahrscheinlich nicht.
Das ist mir da sicherlich entgangen, das stimmt. Ich will es nicht beschönigen, das war schon eine ziemlich krasse Zeit, weil ich habe Vollzeit gearbeitet und das war mehr als 40 Stunden die Woche, weil wir auch Hochzeiten hatten, wo wir auch mal am Wochenende reinkommen mussten, und das war die Boomzeit der Fondsbranche, in der ich da gearbeitet habe. Es war sicherlich kein ganz anspruchsloser Beruf, und ich habe dann nebendran noch das volle Vollzeitpensum studiert. Also ich habe in 4,5 Jahren mein Diplom abgeschlossen, und das waren durchaus Nächte, die bis 2 gingen, manchmal bis 3. Das war auf Dauer, im Nachhinein bin ich nach wie vor fassungslos, wie ich das so lange ausgehalten habe, weil ich es heute nicht mehr schaffen würde. Aber es hat mir ganz viel beigebracht zum Thema Prioritäten managen und auch mit Dauerstress umgehen über eine sehr lange Zeit von mehreren Jahren. Ich bin super, super dankbar für diese Zeit, die ich damals hatte. Gleichzeitig würde ich auch sagen, aus heutiger Sicht würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen.
Mhm. Ja, wie lange warst du denn dann noch bei dieser Firma?
Ich bin da dann von dort in der Finanzkrise, wo die anfing 2008, bin ich gewechselt. Ich bin der Firma treu geblieben. Weniger als 3 Jahre, dass ich bei der Firma war. Ich bin in eine Unternehmensberatungsgesellschaft gewechselt, die Fondsgesellschaften berät. Das war eine ganz spannende Möglichkeit, die sich auch durch Zufall ergeben hat, weil ich jemanden dort kennengelernt habe, der die Firma, für die ich gearbeitet habe, beraten hat. Und die haben gesagt, Mensch, willst du das nicht mal für mehrere Firmen machen und ein bisschen den Horizont erweitern? Und das war ein super Zeitpunkt, weil das war die Zeit, wo einige Banken ins Straucheln geraten sind. Und da war es keine schlechte Idee, mit verschiedenen Kunden zusammenzuarbeiten, um da ein bisschen mehr Ausfallsicherheit zu haben, weil man immer noch nicht wusste, wer wird denn jetzt als Gewinner hervorgehen aus dieser ganzen Krise und wer nicht. Und habe dann 2 Jahre Unternehmensberatung gemacht, auch mit intensiver Reisetätigkeit und bin dann in die Steuerkanzlei, in eine Steuerkanzlei gewechselt, eine mittelständische in Rosenheim und habe dort überwiegend auch Kunden aus der gleichen Branche dann betreut, bis mich dann einer der Kunden, einer der Mandanten, für die ich da gearbeitet habe, gefragt hat, ob ich nicht ein Spin-off, eine Firma aufbauen möchte von null auf. Das war 2009. Da habe ich die Möglichkeit bekommen und da habe ich lange, lange, lange mit gehadert, mit der Entscheidung, ob ich sicherlich mit ein bisschen Kapital im Hintergrund, das sie beigesteuert haben, aber ich war einer der Gründer und wir haben da nicht ganz eine Garagengründung hingelegt, aber mit einer Mitarbeiterin und einem sehr lieben Kollegen von mir. Wir haben das zu dritt gegründet und das war eine super interessante Geschichte für mich, weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, so wie 360-Grad Blick, wie so ein Unternehmen aufgebaut wird. Da habe ich mal mit der ganzen Bürokratie zu kämpfen gehabt, Gründung einer Kapitalgesellschaft, die ganzen Zulassungen und so weiter. Wir haben auch Rechtsdienstleistungen angeboten. Das heißt, wir brauchten eine Zulassung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Also wir sind da sehr früh durch die ganzen Mühlen der deutschen Bürokratie durchgewandert. Es war sehr anspruchsvoll am Anfang. Wir haben uns um alles gekümmert. Wir haben von der Kaffeebestellung bis zum Mietvertrag, bis zu den ersten Kunden, die ich gewonnen habe. Das war eine super krasse Zeit, mit vielen, vielen, vielen Stunden im Büro, aber auch eine Zeit, aus der ich noch heute Lehren anwende, weil mir das einfach, das war der breiteste Blick, den ich auf ein Unternehmen jemals hatte, weil ich es von A bis Z aufgebaut habe, von der Buchhaltung bis zum Vertrieb.
Cool. Hast du ein Beispiel für eine Sache, wo du dir jetzt rückblickend denkst, so, boah, krass, das haben wir echt gemacht?
Ja. Also wir haben diese Firma 6 Jahre lang zusammengeführt, noch mit der bis zuletzt mit fast unveränderter Mannschaft. Wir sind natürlich gewachsen, wir hatten einige weitere Mitarbeiter dann im späteren Verlauf. Aber ich bin nach wie vor sehr stolz, dass wir es geschafft haben, diese Firma so auf die Beine zu stellen, dass sie frühe Erfolge auch hatte, die genug waren, um die Investoren bei Laune zu halten, dass wir da im Grunde uns auch ein bisschen freigeschwommen haben, dass wir uns die Freiheit erworben haben, dann mit der Firma auch umzuziehen in größere Büroräume. Und ich bin sehr stolz, dass ich da in jungen Jahren mit 24, die ich damals war, so eine Firma aufgebaut habe, die mir heute noch wichtige Erfahrungen liefert. Also auch heute, wenn ich mit Kollegen hier in den USA spreche, es fällt mir immer etwas leichter, in Verhandlungen mich durchzusetzen oder meine Position klarzumachen, sagen wir es mal so, weil ich die Standpunkte der anderen Abteilungen ganz gut verstehe. Ich bin jetzt in einer Nische natürlich unterwegs gewesen die letzten Jahre, aber ich weiß auch noch, wie Marketing funktioniert, ich weiß auch noch, wie Finanzen funktioniert und ich weiß auch noch, wie Vertrieb funktioniert. Deswegen kann ich mit den Leuten mehr auf Augenhöhe sprechen, als ich könnte, wenn ich's nur aus der Theorie wüsste, was die alles machen. Ja. Und das verschafft mir eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit und macht es mir in einigen Situationen deutlich leichter, auch Leute für meine Positionen zu gewinnen.
Ja, spannend. Du hast gesagt 6 Jahre. Das heißt, ja. Es kam dann auch danach die nächste Station. Was ist mit der Firma passiert, die ihr aufgebaut habt?
Die Firma haben wir 2013 zur Aktiengesellschaft umgewandelt und dann verkauft. Wir sind dann noch einige Zeit an Bord geblieben, bis Mai 2016. Dann sind wir beide, mein Kollege und ich, beide unsere Wege gegangen. Und ich glaube, einige der Mitarbeiter sind noch mehrere Jahre dann auch an Bord geblieben bei der Firma. Das heißt, es ist jetzt Teil eines größeren Finanzdienstleistungskonzerns geworden.
Okay. Der nächste berufliche Schritt, nachdem ihr die Firma verkauft hattet, wie ging es da für dich weiter?
Ich habe dann nochmal mir überlegt, vielleicht will ich nochmal was ganz anderes machen. Und es haben sich dann auch verschiedene Dinge ergeben, auch durch großen Zufall. Und ich habe eine Begegnung gehabt, ein Gespräch in einer Hotelbar am Münchner Hauptbahnhof im Le Méridien Hotel. Da habe ich einen Unternehmer kennengelernt aus Südafrika, der zu der Zeit in Großbritannien gelebt hat und der eine Softwarefirma betrieb, unter anderem eben mit einem Büro in München und ungefähr 50 Angestellten, die über ganz Europa und auch Afrika versteuert waren. Der hatte alles, was es braucht, um in der Technikbranche erfolgreich zu sein. Das war ein brillanter Kopf, ein super guter Geschäftsmann, ein genialer Vertriebler. Aber eine Sache konnte der nicht, und das war alles, was mit Verwaltung zu tun hat und mit Prozessen, mit internen Prozessen zu tun hat, mit Personal, mit Einstellungen, mit IT, also interner IT und so weiter und so fort. Und der braucht eben jemanden, der ihm diese ganzen Sachen vom Hals hält, quasi so als rechte Hand und als kaufmännische Leitung. Und der hat mich dann damals 2016 an Bord gebracht für seine Firma, wo ich dann die operative Geschäftsführung inne hatte für ein paar Jahre und mit insbesondere mich darum gekümmert habe, dass die Teams gut funktionieren und die Prozesse modern sind und auch alles digitalisiert ist, weil auch wenn man glaubt, dass in einer Softwarefirma alles super modern und digitalisiert ist, unsere eigenen Geschäftsabläufe, insbesondere Rechnungen und Buchhaltungen, das war noch ziemlich steinzeitlich. Also da hatte ich viel zu tun und habe da auch zum ersten Mal dann mit einem globalen Team gearbeitet. Hatte Mitarbeiter in Johannesburg, ich hatte Mitarbeiter in London, in der Schweiz und bin zu der Zeit auch unglaublich viel gereist und habe aber auch sehr viele neue, interessante Erfahrungen gesammelt und Begegnungen gehabt. Unter anderem habe ich die Möglichkeit gehabt, in Barcelona ein Büro aufzubauen, auch da sehr viel Zeit verbracht, haben wir die ersten Mitarbeiter eingestellt, auch da uns mit der spanischen Bürokratie auseinandergesetzt, die der deutschen in nichts nachsteht. Habe da dann quasi mir mein globales Netzwerk angefangen aufzubauen, was von dem ich bis heute auch noch profitiere. Also es ist wenn ich jetzt in Urlaub fahre, irgendwo nach Spanien, dann weiß ich, welche 5, 6 Leute ich anrufe und frage, ob sie mit mir ein Bier trinken gehen und Tapas essen. Also das ja. Hat mein Horizont und mein Adressbuch sehr deutlich erweitert, diese paar Jahre dann mit der Softwarefirma.
Ja.
Und wir haben die Firma dann 2019 verkauft an einen großen US-Konzern. Den Verkauf habe ich weitgehend geleitet und abgewickelt, weil es überwiegend Dokumente, Rechtsverhandlungen und so weiter waren. Da war dann mein Chef ein bisschen außen vor. Wir haben dann die Firma sehr erfolgreich verkauft. Sehr erfolgreich meine ich nicht nur, dass es sich für ihn gelohnt hat und für uns gelohnt hat, sondern auch, dass alle Mitarbeiter an Bord geblieben sind, was bei solchen Transaktionen nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und dann 2019, Anfang 2019 ist diese Transaktion dann über die Bühne gegangen im Januar. Und seitdem habe ich dann für einen US-Konzern gearbeitet, der mir sehr viel Flugmeilen und sehr viel Nachtarbeit beschert hat.
Darüber kam so die Brücke nach Amerika.
Genau, ja. Ich hatte mit denen schon viel zu tun früher, weil wir hatten mit denen schon immer eine sehr enge Partnerschaft. Aber jetzt, wo wir natürlich dann auch an die berichtet haben, mein Chef war in Seattle und ich meine, das ganze so amerikanische Firmen, egal wo auf der Welt sie sonst noch Büros haben, funktionieren eigentlich immer so, dass das ganze Herzstück und das, also die wirklich wichtigen Entscheidungen werden immer in Amerika dann getroffen. Mhm. Und deswegen war es für mich dann wichtig, dass ich, um am Ball zu bleiben und um da nicht außen vor zu sein bei wichtigen Themen und Entscheidungen, deswegen habe ich dann die Termine um Mitternacht und um 1 und 2 Uhr nachts deutscher Zeit wahrgenommen, um dann auch da mit am Tisch zu sitzen, zumindest virtuell, wenn in Amerika Entscheidungen getroffen wurden. Und das war schon eine sehr, ich habe natürlich dann auch nicht morgens um 8 angefangen, aber ich schon um 10 oder 11, weil die Deutschen ja dann auch irgendwann unruhig wurden und sich gefragt haben, wo ich denn bin. Und das war also sehr zulasten von Schlaf- und Ruhezeit und mit auch der Grund, warum ich dann irgendwann nach Amerika umgezogen bin. Mhm.
War das eine leichte Entscheidung, ganz nach Amerika zu gehen? Weil ich meine, du hast ja auch noch viel Familie in Deutschland, oder?
Ja, ich habe Familie und fast meinen gesamten Freundeskreis in Deutschland. Mhm. Ich habe in München, witzigerweise das Erste, woran ich dran gedacht habe, ist, wo sie mir das Angebot gemacht haben, war ich natürlich sehr geehrt und mich auch gefreut, dass sie mit mir weiterarbeiten wollen. Auch das nach solchen Unternehmenskäufen nicht selbstverständlich. Und das Erste, woran ich gedacht habe, als sie mir mich vor diese Entscheidung gestellt haben, war: Mensch, jetzt habe ich gerade die neue Küche bestellt. ich hatte mir gerade eine neue Küche gekauft in München. Und das hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass ich die jetzt überhaupt nicht abnutzen kann, sondern jetzt an irgendeinen Mieter abgeben muss. Und das war das, was mich am meisten gewurmt hat bei der Entscheidung. Über die sonstige Logistik, das habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und habe ich dann im Nachhinein, auch da ist die Bürokratie von so einem Einwanderungsprozess ist auch nicht so ganz ohne. Aber ich bin dann schon wenige Monate später, im Mitte 2019, mit meinen 3 Koffern nach Seattle geflogen und habe da quasi ein neues Leben begonnen, weil also zumindest einrichtungstechnisch und so was Hab und Gut angeht, weil so ein Fernseher oder irgendwas nach Amerika zu verschiffen, macht eigentlich auch relativ wenig Sinn, kostentechnisch. Deswegen habe ich da quasi in einem leeren Apartment angefangen und mich von der Couch bis zum Fernseher und Computerausstattung und Bett und alles Mögliche komplett neu eingerichtet, als wenn ich gerade bei den Eltern ausgezogen wäre. Das war eine klasse Geschichte mit Anfang 30. Also in den USA als Einwanderer anzukommen, ist nicht mehr ganz so romantisch wie die Leute, die vor 100 Jahren in Ellis Island vom Schiff gestolpert sind. Also positiverweise, ich musste auch nicht in die Pestquarantäne, aber der Prozess insgesamt ist auch relativ langwierig und intransparent. Und es war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich hatte gute Unterstützung und tolle Leute um mich herum, die mich auch immer wieder ermutigt haben und gesagt haben: Mensch, jetzt mach das doch, jetzt stellst du noch diesen Antrag und jetzt gehst du noch zum 5. Mal zum Konsulat. Und es war ein super, super langwieriger Vorgang. Ich habe zwischendurch oft ans Aufgeben gedacht und gedacht: Mensch, vielleicht mache ich doch lieber, suche ich mir einen anderen Job hier in Deutschland und bleibt alles beim Alten. Und im Nachhinein bin ich super froh, dass ich es gemacht habe.
Warum? Also was ist vielleicht auch der Unterschied an dem, weiß ich nicht, am Arbeitsflow oder der Arbeitseinstellung in Amerika jetzt im Vergleich zu Deutschland?
Das ist eine tolle Frage. Was ich damals erwartet habe, war anders als das, was ich hier vorgefunden habe. Mhm. Was ich damals erwartet habe, war, dass es alles ein bisschen verrückter, ein bisschen hektischer, ein bisschen größer, schöner, bunter ist und ansonsten ansonsten die Leute sich da alle ein Bein ausreißen und für relativ unsichere Jobs und beim nächsten Unternehmensverkauf stehen alle auf der Straße. Das war immer so mein Bild der amerikanischen Unternehmensführung. Schnell Geld machen und verkaufen und wieder weg. In einer gewissen Weise stimmt es auch. Das ist jetzt ein bisschen Spoiler Alert. Also ich bin jetzt bei keiner der Firmen, für die ich in den USA gearbeitet habe, bin ich länger als zweieinhalb Jahre geblieben, weil wir immer wieder einen erfolgreichen Verkauf hatten. Und das sind immer so Absprungpunkte für Leute, die im Senior Management sind, weil dann, also in vielen, vielen Fällen wollen die Käufer einen behalten und man wollen einen an Bord behalten, aber oft ist es auch dann ein guter Moment zu sagen, Mensch, will ich das eigentlich? Will ich in einer so riesigen Firma arbeiten oder will ich lieber bei der nächsten Firma das Gleiche wieder machen? Wo ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert habe, ist ja der Aufbau von Strukturen und das, oder auch der Neubau. Wenn irgendwas kaputt war, dann bin ich auch gerne da gewesen. Aber so einfach so ein Team zu führen von 50 Mitarbeitern in einer Firma von 700, wo es so ein bisschen in den Alltag reingeht und eigentlich nicht viel passiert, das ist nie so meins gewesen. Deswegen habe ich da auch dann immer diese, also ich habe relativ, also aus deutscher Sicht relativ zügige Jobwechsel hier mitgemacht. Aber was mir positiv, was positiv ist und was ich hier in Amerika sehr zu schätzen gelernt habe, ist, die Leute haben eine sehr gesunde, sehr positive Einstellung zu ihrer Arbeit. Es ist nicht nur ein reines Geldverdienen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich mache hier 9-to-5 und ansonsten können sie mich alle mal gern haben. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die mit denen ich hier zusammenarbeite, die wirklich ein Interesse daran haben, Projekte und Themen, also gerade in meinem Bereich, sehr erfolgreich zu Ende zu bringen, pünktlich zu Ende zu bringen. Die Leute geben hier Vollgas, wenn es sein muss und nehmen sich ihre Ruhezeiten, wenn es dann mal ein bisschen eine Downtime gibt. Und ich glaube, sie haben hier eine sehr gesunde Work-Life-Balance. Und was für mich auch ein bisschen selber dazu beigetragen hat, dass sich meine Work-Life-Balance verbessert hat, ist, ich arbeite hier nicht mehr bis Mitternacht. Weil das ist der Vorteil hier der Geografie und der Zeitzonen. Wir machen hier das Licht aus. Wir sind hier an der Westküste. Es gibt keine große Wirtschaftsregion, die noch auf unserer Seite der Datumslinie wäre, die noch länger arbeiten würde. Also mal von Hawaii abgesehen, wo jetzt auch nicht so ganz so viel Wirtschaft stattfindet. Das hilft mir ungemein, weil wenn es hier bei uns 15, 16 Uhr ist, dann ist Ruhe. Dann kann man wirklich mal die E-Mails abarbeiten, dann kann man mit den Leuten, mit seinem Team sich hier unterhalten und einfach mal Sachen erledigt kriegen. Während in Deutschland, wo ich, das weiß ich noch, das hat mich wahnsinnig gestresst, der Tag endet nie. Ich kann bis um 2 Uhr, 3 Uhr nachts arbeiten, es kommen immer noch die E-Mails um 4 und um 5, weil die halbe Welt nach uns ins Bett geht. Und das ist was ich hier wirklich zu schätzen gelernt habe. Ich meine, ich stehe hier sehr, sehr früh auf, damit ich noch ein bisschen Überlappung auch mit Europa habe, dass ich mich mit meinen Freunden unterhalten kann, dass ich auch mal ein paar Sachen organisieren kann, wenn ich mit der Bank oder mit irgendwem mich abstimmen muss oder auch wenn ich mit dem VGSD mich treffe. So wie jetzt. Also ich schaue, dass ich zwischen 3 und 4 in der Früh aufstehe, dass ich ein paar Sachen auch noch über die Bühne bringe, bevor hier der Tag anfängt. Aber das gibt mir abends das Gefühl, Mensch, jetzt hast du wirklich was geschafft. Jetzt kannst du wirklich dich zur Ruhe legen und muss nicht noch, und im Kopf geht's nicht noch weiter. Mensch, okay, wer braucht jetzt gerade meinen Rat und wo bin ich jetzt gerade nicht dabei? Das hat mir so viel Lebensqualität zurückgegeben. Das habe ich damals mir nicht träumen lassen.
Das glaube ich, dass du damals wahrscheinlich wie im Hamsterrad, ne? So.
Ja.
Gar nicht zur Ruhe gekommen. Ja, aber schön. Also das heißt, du würdest auch sagen, du bist jetzt voll und ganz in Amerika angekommen.
Ja, also ich habe jetzt meine Verbindungen nach München und Deutschland nicht aufgegeben, werde ich auch nicht aufgeben. 3-4 Mal im Jahr bin ich privat im Land und wenn es sich ergibt, auch nochmal auf Geschäftsreisen, schaue ich noch vorbei. Aber es ist jetzt hier meine Heimat geworden und ich fühle mich hier jetzt sehr wohl, gerade in Los Angeles, wo ich jetzt seit guten 2 Jahren lebe. Das da kann ich mich über nichts beschweren.
Schön. Jetzt, Micha, wir müssen noch klären, wo in dieser ganzen Geschichte der VGSD in dein Leben getreten ist.
Das ist in der Tat eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe den Andreas und den, ich glaube, der Max war damals noch gar nicht dabei, dem tue ich jetzt wahrscheinlich Unrecht. Den Andreas habe ich auf jeden Fall kennengelernt 2014, wo ich, da war ich gerade mit der Firma unterwegs, die wir da aufgezogen haben in München. Ich habe immer ganz viele Sachen auch nebenbei gemacht und ich hatte unter anderem eine Selbstständigkeit, die ich 14 gegründet habe, wo ich ein bisschen mehr aus eigenen Interessen heraus auch italienische Essige importiert habe. Das war ein bisschen eine Schnapsidee oder eine Essigidee, wenn man so will, das war dann quasi meine richtige Selbstständigkeit, wo ich dann nicht, das war mein eigenes Projekt, bei dem ich komplett im Risiko stand. Das habe ich viele Jahre gemacht, auch auf sehr, sehr kleiner Flamme, weil es ein Nebenerwerb war. Aber das war der Grund, warum ich mich mit selbstständigen Themen befasst habe. Und ich hatte damals in irgendeinem Wirtschaftsmagazin, ich glaube Impulse war das, einen Artikel gelesen vom Andreas oder über den Andreas und bin dann mal zu so einem Treffen gegangen und dann haben wir uns da, es war dann nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich hatte gedacht, Mensch, das ist jetzt wahrscheinlich eine Riesengruppe da, die sich da trifft. Nee, das waren vielleicht 10 Leute, damals noch in der Rosenheimer Straße, in irgendeinem untergemieteten Büro, wo keiner der Bürostühle aussah wie der andere. Und das war ein super interessantes, so, da habe ich mich wieder ein bisschen wie Startup und Garage gefühlt. Und Andreas hat auch gesagt, Mensch, wir bauen das hier alles noch gerade auf und wir haben eigentlich auch noch nicht so wirklich alles raus. Aber was Andreas ja immer super gemacht hat, war die Interessenvertretung und die Darstellung des Verbands nach außen und was auch dann dieses wahnsinnige Wachstum befeuert hat. Aber ich bin damals quasi auch nicht am Anfang dabei gewesen, aber sagen wir mal relativ kurz nach der Gründung dazu gestoßen und habe dann unter anderem die Regionalgruppe München mitentwickelt, wo ich Stammtische organisiert habe bis zu meinem Umzug in die USA, also 5-6 Jahre lang bin dann, ich glaube Mitte der 2010er Jahre auch der erste Kassenprüfer des Verbands geworden, wo wir dann diese ganzen formellen Funktionen eingeführt haben und sitze seit 2017 im Beirat, der auch damals neu geschaffen wurde. Also ein bisschen Teil der Entwicklung. Das war auch klasse für mich, dass Andreas mir da auch die Möglichkeit gegeben hat, da mitzuwirken und Teil des Ganzen zu sein. Und viele, viele Zufallsbegegnungen, die sich am Ende schön zusammengefügt haben.
Ja, ein großes Puzzle. Schön. Das ist auch für mich schön zu sehen, weil ich mache hier beim VGSD den Podcast, aber betreue auch die Regionalgruppe München und dass deren Geschichte schon so weit zurückreicht und du da auch mit involviert warst, das ist auch für mich dann manchmal so, ah. Ja, sehr gut. Vielleicht zum Schluss jetzt ein paar, philosophische Fragen. Die größten Learnings, die du so aus all dem, was du die letzten Jahre mitgemacht hast, erlebt hast, positiv wie negativ. Hast du da so ein paar konkrete Dinge, die du für dich so daraus gezogen hast und die man vielleicht auch anderen mitgeben kann?
Auf jeden Fall. Ich hab mich jetzt die letzten Tage in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch nochmal selber gefragt, was ist denn so mein Key Learning, wie man hier so schön sagen würde. Ich glaube, eines der Dinge, die mir immer geholfen haben, war die Weisheit, dass man am Anfang des Weges nie nach oben schauen sollte. Das ist der Moment, wo man aufgibt. Das ist der Moment, wo man sagt, oh mein Gott, das schaffe ich doch nie. Und ich hatte so viele Projekte im Nachhinein, angefangen mit dem Fernstudium, mit dem Aufbau der Firma, dann mit der Restrukturierung eines völlig chaotischen Softwareunternehmens, mit dem Umzug in die USA, mit vielen, vielen Teamprojekten. Wenn man anfängt zu arbeiten, sagt man sich, oh mein Gott, jetzt haben wir 10 Stunden dran gearbeitet und sind vielleicht 3% des Weges. So darf man niemals denken. Irgendwann nach einem Drittel oder der Hälfte des Weges zurückzuschauen, das ist gut, das ist gesund. Am Anfang des Weges nach oben zu schauen, wenn man eine Bergwanderung macht, ist tödlich. Das würde man, da hätte ich viele meiner Dinge nie verwirklicht, wenn ich das gemacht hätte. Am Anfang war ich so Vollkasko-mäßig unterwegs und habe gesagt, Mensch, was wäre wenn und was ist denn da? Und das habe ich irgendwann abgelegt und das hat mir so viel Freiheit auch beruflich und gedanklich geschaffen. Ich gehe viel offener an neue Projekte, auch wenn sie unerreichbar oder unschaffbar scheinen am Anfang, weil sobald man dann einmal ein bisschen drin ist, einfach mal anfangen und dann hat man das Momentum und die und plötzlich erreicht man Dinge, die man von Anfang an nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist, glaube ich, mein wichtigstes Learning aus all dieser Zeit. Und dicht gefolgt von der Weisheit, dass man die Kraft des Netzwerks nicht unterschätzen darf. Das habe ich sehr spät gelernt. Im Nachhinein, es waren immer Kontakte und Zufälle, die mich zu den Dingen gebracht haben, die ich gemacht habe beruflich. Aber so wirklich das systematisch anzugehen, zu sagen, Mensch, jetzt bin ich auf diesem Branchentreffen und jetzt gebe ich mal die Leute in LinkedIn ein, mit denen ich mich da so lange unterhalten habe. Ich habe so viele wirklich, wirklich interessante Kontakte über all die Jahre gemacht, von denen ich viele einfach aus den Augen verloren habe. Und das Netzwerk sich aufzubauen und zu erhalten, das ist beruflich wahrscheinlich die wichtigste Sache, die man machen sollte heutzutage. Ja. Also aus einem Treffen kann man bestimmt 5, 6, 7, 8, 9, 10 zukünftige Jobchancen ableiten, wenn man auf der Jobsuche ist oder auf der Projektsuche als Selbstständiger. Und so ein gutes Netzwerk zu pflegen und aufrechtzuerhalten, auch anderen zu helfen, wenn die irgendwo eine Schwierigkeit haben oder die ein Projekt suchen oder die einen Job suchen, das bringt einen ganz, ganz weit nach vorn.
Ja, wir haben jetzt ja heute viel zurückgeschaut auf deinen Weg, aber lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal nach vorne schauen.
Ja.
Du hast schon so viele Stationen durchlaufen. Was kommt denn da noch? Was sind deine Pläne so?
Also ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt gerade bei einer Firma, die in der Musikbranche ist, die Lizenzierung für Musik macht, ein bisschen so ähnlich wie das, was die GEMA in Deutschland macht, nur privatisiert. Ist halt Amerika. Da habe ich jetzt ein wunderbares Team aufgebaut in den letzten 2 Jahren und da haben wir bestimmt noch einige interessante Zeiten vor uns. Irgendwann werden wir auch diese Firma wahrscheinlich verkaufen oder anderweitig integrieren. Das ist das, was hier unausweichlich immer irgendwann passiert. Und wenn das passiert, dann werde ich wahrscheinlich nochmal so eine Geschichte annehmen. Mittlerweile habe ich mir ein bisschen einen Namen gemacht als jemand, der Dinge umkrempeln kann, aufbauen kann, skalieren kann und erfolgreich machen kann. Und das ist was, wo ich sehr gerne auch noch weiteren Unternehmen hierbei helfen will. Ich würde ganz sicher weiter in den USA bleiben, zumindest noch für eine gewisse Weile. Ich würde vielleicht nochmal umziehen innerhalb der USA, ein bisschen nochmal die Ostküste auch kennenlernen, bei der ich viele, viele Termine hatte, aber noch nie gelebt habe. Und ein bisschen juckt es mich immer noch in den Fingern, irgendwann mal nach New York zu gehen. Einfach mal in der Stadt, die niemals schläft, zumindest mal ein paar Jahre gelebt zu haben. Ich glaube, das ist was, nicht für einen Lebenslauf unbedingt, aber für so für das Feeling. Das eigene Feeling und den eigenen Horizont, glaube ich, ganz gesund. Aber jetzt momentan genieße ich das Leben in Kalifornien und das kann jetzt auch sicher noch ein paar Jahre so weitergehen, bis es dann weitergeht.
Sehr gut. Ich und wir, die Hörer und Hörerinnen, wir wünschen dir alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Wir haben uns auch schon gut Zeit rumgebracht hier. Ich finde es ganz lustig, als wir angefangen haben, war es wirklich noch Morgendämmerung bei dir und jetzt sehe ich schon den Sonnenschein draußen.
Ja, super, ja, stimmt. Mensch, jetzt drehe ich mich auch mal um. Du hast recht. Ja. Aber bei dir ist auch noch hell, das ist gut.
Ja, genau. In Passau ist es ja immer ziemlich nebelig, aber jetzt ist es hier gerade so 16 Uhr deutscher Zeit und da ist es auf alle Fälle noch hell. Genau. Du, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr interessant und sehr,
sehr gerne geschehen.
Energiegeladen.
Vielen lieben Dank, dass du mich hier quasi als Ausreißer, als Nicht-Vollzeit-Selbstständigen meine Geschichte hast erzählen lassen. Das war mir eine große Ehre. Vielen Dank.
Na klar, sehr gerne. Ja, und wenn ihr da draußen sagt, hey, ich habe auch eine Geschichte aus meiner Selbstständigkeit zu erzählen oder möchte von den Höhen und Tiefen von meinem beruflichen Weg berichten und damit ja andere inspirieren, ihnen Mut machen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@vgsd.de und dann sitzt ihr vielleicht auch irgendwann mit Lars oder mir hier und nehmt eine Podcast-Folge für VGSD Story auf. Das würde uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr Feedback da lasst, gerne auf der Homepage, per Mail oder hier auf den Podcast-Portalen. Da könnt ihr unseren Podcast auch gerne bewerten. Und ja, hört gerne auch rein in die Folgen, die bereits veröffentlicht sind. Das sind mittlerweile über 60, also da findet ihr genügend Unterhaltung. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. In 2 Wochen hört ihr uns wieder, dann nicht mit mir, sondern da ist mein wunderbarer Kollege Lars am Start mit einer neuen Podcast-Folge. Und ja, bis dahin wünschen wir euch alles, alles Gute. Habt eine gute Zeit und bis bald.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.